Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Israel muss die Angriffe auf den Gazastreifen nicht stoppen, aber es muss dafür sorgen, dass die humanitäre Lage für die Zivilbevölkerung besser wird. Das hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag heute so entschieden. Mehr dazu bei uns im Update-Podcast heute am 26. Januar. Welche Vor- und welche Nachteile es hat, ein möbliertes Zimmer zu mieten, auch das werden wir uns angucken. Es gibt nämlich aktuelle Zahlen dazu und die zeigen, das wird insgesamt mehr. Und wir sprechen natürlich über den Normal Guy, über Jürgen Klopp. Jürgen, willst du es selber sagen?
Ah, yeah, I have to. I will leave the club at the end of the season.
Jürgen Klopp hört auf nach dieser Saison beim FC Liverpool. Mehr dazu in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ist das, was Israel im Gazastreifen macht, die konstanten massiven Angriffe, die auch die Zivilbevölkerung treffen, ist das Völkermord oder nicht? Darüber wird seit vielen Wochen gestritten auf einer moralischen Ebene und dann gibt es eben da auch noch die juristische Ebene. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat eine erste Entscheidung getroffen im Völkermordverfahren, angestoßen von Südafrika. Es ging um einen Eilantrag, dass Israel den Militäreinsatz sofort beenden muss und der IGH sagt, das muss Israel nicht tun, aber es muss humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ermöglichen. Mehr Details dazu jetzt von Ludger Katzmierczak, unser Korrespondent in Den Haag. Ludger, wie begründet das Gericht seine Entscheidung, dass Israel weiter militärisch im Gazastreifen vorgehen kann?
Naja, es beruft sich natürlich auf das Selbstverteidigungsrecht des Landes. Die Richterin hat nochmal daran erinnert, dass diese militärische Operation der Israelis im Gazastreifen ja einen Grund hatte, nämlich den Angriff der Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres. Und Israels Recht auf Verteidigung des eigenen Volkes will hier niemand absprechen. Aber was dieses Gericht heute auch festgestellt hat, ist, dass Israel sich unter Umständen, die Richter können das nur vermuten, aufgrund der Beweise, die Südafrika vorgelegt hat, nicht genug tut, um eben einen Völkermord zu vermeiden. Also es hat keiner gesagt, Israel begeht Völkermord, aber es wird nicht genug getan, um einen Völkermord zu vermeiden. Und deshalb gab es heute einen richtigen Maßnahmenkatalog, den das Gericht Israel schicken wird. Und daran sollen sich die Israelis halten, um die Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung zu verbessern.
Wie hoch war denn eigentlich der Druck auf das Gericht im Vorfeld dieser Entscheidung?
Ach, dieses Gericht lässt sich eigentlich politisch nicht unter Druck setzen, aber es ist ein Eilantrag, sprich man muss dann innerhalb weniger Tage, in diesem Fall innerhalb von knapp 2 Wochen entscheiden, weil, so hat das Gericht gesagt, tatsächlich das Risiko besteht, dass ein Völkermord begangen wird. Und deshalb ist Israel jetzt aufgefordert, Verbrechen der Militärs, möglicherweise Verbrechen, die begangen werden, zu ahnden, also Straftäter zu verfolgen. Israel muss dafür sorgen, dass den Palästinensern keine körperliche oder psychische Gewalt angetan wird, die Lebensbedingungen müssen verbessert werden. Humanitäre Hilfe muss zugelassen werden. Die Versorgung mit Wasser, mit Strom, mit Lebensmitteln muss verbessert werden. Und das Gericht hat Israel aufgefordert, auch die Hetze in der Öffentlichkeit, also Politiker werden hier jetzt zitiert aus Israel, die mehr oder weniger gesagt haben, alle Palästinenser müssen ausgelöscht werden. Da hat das Gericht gesagt, das muss Israel unterbinden und bestrafen.
Wenn du das jetzt so erklärst und wir schon über Israel sprechen, gibt es von der Seite aus eigentlich schon Reaktionen jetzt auf diese Entscheidung?
Also Israel-Premier Netanyahu hat schon vor einer Woche gesagt, dass er sich an einen Richterspruch aus Den Haag nicht gebunden fühlt. Er beruft sich eben auf das Recht, sein Volk zu verteidigen. Deshalb bleibt jetzt abzuwarten, wie das Land damit umgeht. Aber eben nicht nur Israel, sondern auch die vielen Unterstützerstaaten, zu denen ja die USA gehören, auch Deutschland, die gesamte EU. Denn das war schon mehr als nur eine Ermahnung hier aus Den Haag. Und da werden auch die anderen Länder nicht sagen können, wir lassen Israel gewähren. Sondern das war ein deutlicher Hinweis des Gerichts darauf, dass Israel sich mäßigen muss bei seinem Vorgehen und das wird sicherlich Konsequenzen haben, auch in internationalen Gesprächen.
Das eigentliche Verfahren gegen Israel wegen Völkermord, das wird ja nicht verworfen. Was bedeutet das eigentlich genau?
Das heißt, das Gericht sieht durchaus in den Indizien, die Südafrika bei der Anklage vorgelegt hat, Anhaltspunkte dafür, dass die Gefahr besteht, dass im Gazastreifen ein Völkermord begangen wird. Das könnte jetzt zu einem Hauptverfahren führen. Das dauert einige Monate, bis es überhaupt beginnt. Und wie wir aus der Nachricht wissen, dauert es dann Jahre, ehe es zu einem Urteil kommt. Und deshalb jetzt eben vorgezogen dieser Eilantrag, damit eben sofort etwas unternommen werden kann, um die humanitäre katastrophale Lage im Moment zu verbessern.
Das höchste UN-Gericht in Den Haag ordnet zwar keinen Stopp an von den Militäreinsätzen in Gaza, aber mehr humanitäre Hilfe für die Menschen dort. Und am Völkermordverfahren hält der internationale Gerichtshof fest. Infos von Ludger Katzmierzak.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es euch so richtig bescheiden geht, ne? Was macht ihr dann? Also seid ihr eher so der Typ, der dann sagt, ja, ist halt so, lasse ich jetzt zu? Oder sagt ihr, nee, will ich eigentlich gar nicht und kämpft eher so ein bisschen dagegen an? Also keine Ahnung, ne? Bin jetzt keine Fachfrau, aber vielleicht wäre so ein Mittelding gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt aber mal auf Beziehungen gucken, dann ist es wohl eher so, dass es gut ist, diesen Frust, den man da gerade verspürt, einfach mal zuzulassen. Menschen, die Selbstmitleid empfinden können, die haben nämlich auch bessere Beziehungen. Ja, sagt die Wissenschaft. Das hat unser Reporter Martin Krinner recherchiert und deswegen hat er sich zum einen erstmal verabredet mit der Autorin der Studie und er hat sich umgehört bei euch. Was macht ihr denn so, wenn es euch schlecht geht?
Mal kurz eine Binsenweisheit vorweg. Wir fühlen uns einfach nicht jeden Tag so, als könnten wir gerade Bäume ausreißen.
Meine beste Methode ist da eigentlich, meine Lieblingsband zu hören.
Die Gründe dafür können dann natürlich ganz unterschiedlich sein. Leeres Konto, Knatsch mit Freunden, gesundheitliche Schwierigkeiten. Aber wenn es dann mal wieder soweit ist, dann hat jeder so seine eigene Art und Weise, mit der Situation fertig zu werden.
Ich stecke mir meinen Stöpsel in die Ohren und dann laufe ich einfach rum.
Man kann das natürlich sogar ein bisschen verstärken, indem man noch ein Glas Wein trinkt. Und dann ist es ja mal ganz angenehm, nach der zweiten Flasche wird es vielleicht nicht mehr so angenehm.
Ich liege dann im Bett eingekuschelt mit meinem Kater neben mir. Das kann auch schon so ein, zwei Tage gehen.
Der eine findet so einen Gemütszustand jetzt vielleicht verwerflich, kann ihn weder bei sich selbst noch bei anderen gut ertragen und redet dann etwas verächtlich vom Selbstmitleid. Die andere hat dagegen etwas mehr Verständnis und nennt es eher Selbstmitgefühl. Also die Fähigkeit, das eigene schlechte Gefühl auch wirklich anzuerkennen. Und wer es damit nicht übertreibt, der tut sich selbst etwas Gutes, meint die Psychologin Muriel Böttger.
Das hilft uns dabei, dass wir unsere Emotionen besser regulieren können. Und das besteht aus drei Komponenten. Einmal eine Freundlichkeit, die ich mir selber gegenüberbringe, eine Achtsamkeit im Umgang mit meinen Gedanken und Emotionen und die Wahrnehmung der Tatsache, dass wir alle nur Menschen sind und diese Menschlichkeit halt Höhen und Tiefen mit sich bringt.
Diese Fähigkeit, selbst Mitgefühl zu empfinden, bringt jetzt aber nicht nur mir selber was, sie kann auch meine Partnerschaft stabilisieren. Das meint jedenfalls Nancy Tandler, ebenfalls Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Halle.
Also es wurde herausgefunden, dass Partnerinnen von Personen mit einem hohen Selbstmitgefühl eben tatsächlich zufriedener sind in ihrer Beziehung. Und das kann unter anderem daran liegen, dass die weniger eifersüchtig sind. Dass der Partner oder die Partnerin sich dadurch freier wahrscheinlich fühlt, dass sie auch weniger kontrollierend sind und dass sie manchmal auch mit kritischen Situationen in Partnerschaften entspannt in Anführungsstrichen umgehen. Also die haben auch nicht immer so ein normatives Beziehungsmodell. Also die können zum Beispiel auch Seitensprünge, sage ich mal, besser verkraften.
Weil sie mit sich selber nicht zu kritisch sind und deswegen auch dem Partner oder der Partnerin mehr Freiheiten zugestehen können, meint Nancy Tandler. Und das Ganze hat sie jetzt in einer wissenschaftlichen Studie untersucht. Dabei haben gut 200 heterosexuelle Paare einen Online-Fragebogen ausgefüllt. Sie wurden zum Beispiel gefragt, ob sie in schwierigen Situationen mit sich selbst genauso umgehen können wie etwa mit dem besten Freund oder der besten Freundin, wie zufrieden sie mit der Sexualität in der eigenen Beziehung sind oder welches langfristige Potenzial sie der aktuellen Beziehung beimessen, sprich, ob sie glauben, dass sie mit dem aktuellen Partner ein Leben lang zusammenbleiben wollen oder nicht.
Und dann haben wir das eben die Daten zusammengefügt, statistisch verrechnet und geschaut, ob es da eben Zusammenhänge gibt zwischen meinem Selbstmitgefühl und der Zufriedenheit des Partners.
Und dabei kam heraus, eine höhere Fähigkeit zum Selbstmitgefühl schafft offenbar auch bessere, stabilere und erfüllendere Beziehungen. Und das könnte unter anderem auch daran liegen, dass diese Leute nicht nur mehr Mitleid mit sich selbst empfinden können, sondern auch in der Lage sind, das eigene Gefühlsleben mit ein wenig mehr Distanz zu beobachten.
Weil Menschen mit einem hohen Selbstmitgefühl eher sowieso davon ausgehen, dass Probleme, die existieren, kein Problem ist, was nur sie selber betrifft, also dass sie das nicht so isoliert betrachten, sondern sie schaffen es zu sehen, ah ja, das ist ein Problem, das gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dann hat man zum Beispiel nicht mehr das Gefühl, oh, ich Arme oder ich Arme, es trifft nur mich, sondern nee, ich bin halt einfach ein Mensch und es gehört zum Menschsein dazu und es geht anderen Menschen auch so.
Nützlich ist diese Erkenntnis jetzt natürlich für alle, die gerade selbst verliebt sind und den Partner oder die Partnerin noch eine Weile behalten möchten. Und die gute Nachricht ist, Selbstmitgefühl kann man lernen, meint Nancy Tandler. Und wer es dann kann und weiß, was hilft, sei es allein mit der Lieblingsband im Ohr durch die Stadt zu ziehen oder 2 Tage mit dem Kater zu kuscheln, der tut nicht nur etwas für sich selbst, sondern auch für die Partnerschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also ich kenne es normalerweise so, neuer Mietvertrag unterschrieben, alle Möbel aus der alten Wohnung raus und dann in die neue leere Wohnung rein, wenn man umzieht. Ne? Klar, ist ein bisschen lästig und auch ein bisschen anstrengend, aber wenn man es so macht, hat man es wenigstens genau so, wie man es haben möchte in der neuen Wohnung mit all den schönen Möbeln, an denen man hängt oder wie auch immer aussortiert hat, whatever. Das ist der Standard, dachte ich zumindest. Mittlerweile wird aber jede dritte Wohnung in deutschen Großstädten möbliert angeboten. Das sagt zumindest eine neue Auswertung von Immobilien-Scout24. Wieso das so ist und was die Vor- und Nachteile davon sind, das kann euch unsere Nova-Reporterin Jana Niehoff noch mal ein bisschen genauer erklären. Jana, was sagt diese Auswertung denn eigentlich noch?
Dass der Anteil an möblierten Wohnungen, die zur Miete stehen, relativ hoch ist. Insgesamt für ganz Deutschland soll der Anteil in den letzten Jahren auch ein bisschen gestiegen sein. Nach Immobilien-Scout zufolge werden 19% der Immobilien deutschlandweit möbliert vermietet. In den Großstädten soll der Anteil eben noch höher liegen. In den 5 größten deutschen Städten bei knapp 30%, hast du gerade gesagt. Das sind aber nur Zahlen von Anzeigen, die eben auf Immobilien-Scout geschaltet wurden. Ob die jetzt repräsentativ sind, darüber sitze ich ExpertInnen nicht so ganz ein. Denn es gibt ja noch viele andere Portale, bei denen es eben keine Auswertung gibt. Manche Wohnungen gehen auch einfach unter der Hand weg. Einig darüber, dass die Zahl der möblierten Wohnungen in den letzten Jahren gestiegen ist, sind sich aber die meisten.
Aber warum ist das so?
Zum einen gibt es auch einen wachsenden Markt einfach für möblierte Wohnungen. Studierende zum Beispiel, Fachkräfte aus dem Ausland oder auch Menschen, die beruflich öfter mal den Wohnort wechseln müssen. Für die sind möblierte Wohnungen eine echte Alternative zu unmöblierten Wohnungen. Aber es müssen halt auch immer wieder Menschen auf möblierte Wohnungen zurückgreifen, die das eigentlich gar nicht wollen. Das sagt zumindest der Deutsche Mieterbund.
Das ist dann oft die pure Verzweiflung, auch von den Leuten, die man kennt persönlich, die möblierte Wohnungen angemietet haben. Das war dann tatsächlich, weil man absolut nichts anderes gefunden hat.
Das ist Jutta Hartmann, sie ist Pressesprecherin des Deutschen Mieterbunds und sie sagt, ey, das ist ein Riesenproblem, denn möblierte Wohnungen sind teurer. Das ergibt auch die Auswertung von Immobilien-Scout. Die fanden raus, dass man für 1 Quadratmeter deutschlandweit knapp 5 Euro mehr zahlt, in Berlin sogar über 17 Euro, wenn die Wohnung eben möbliert ist.
Das sind ja dann schon mal Ansagen, was die Preise angeht. Wieso kosten die denn so viel mehr? Also 5 bis 17 Euro, das ist ja schon krass.
Ja, es ist schon viel, ja, auf jeden Fall. Und das ist eben, weil die Vermieter die Möbel mitvermieten. Das heißt, man zahlt nicht nur für den Wohnraum und die Möbel gehören dem Mieter, wie bei dir und mir, sondern die Möbel gehören zum Vermieter und man bezahlt eben Miete dafür. Das nennt man Möblierungszuschlag.
Ein schönes deutsches Wort, Möblierungszuschlag. Also das klingt ja aber auf der anderen Seite auch erstmal fair. Man muss selber kein Geld ausgeben, um sich eben Möbel anzuschaffen, sondern zahlt dann eben entsprechend mehr Miete.
Ja, prinzipiell schon, aber so einfach ist es leider nicht, denn Vermietern wird immer wieder vorgeworfen, das auszunutzen. Es gibt ja die Mietpreisbremse, die regelt, wie hoch die Mieten sein dürfen und wie sie angehoben werden dürfen. Das gilt natürlich auch für möblierte Wohnungen, aber Vermieter sind nicht verpflichtet, in einer Anzeige anzugeben, wie viel Geld für die Grundmiete, also für das einfache Wohnen, draufgeht und wie viel für den Möblierungszuschlag veranlagt wird. Da wird meist nur so eine Gesamtmiete verlangt. Mhm. Und weil das eben so intransparent ist, ist es ziemlich schwierig herauszufinden, ob die Miete jetzt eben gerechtfertigt ist, ob der Möblierungszuschlag für die Ausstattung, die man dann bekommt, gerechtfertigt ist. Und so kann die Mietpreisbremse so ein bisschen umgangen werden, sag ich mal.
Ja, wenn da zwei Regale drinstehen, die bald zusammenbrechen, soll es dafür dann irgendwie nochmal 17 Euro zu. Also das würde ich auch sagen, ist ein bisschen happig.
Ja,
ne?
Eben.
Das heißt, die Zusammensetzung der Miete muss nicht öffentlich gemacht werden. Ist das ein großes Problem?
Boah, das ist eine schwierige Frage, denn richtige Zahlen dafür gibt's nicht. Ich habe mich mit Michael Vogtländer unterhalten. Er ist Immobilienexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft und er sagt, das ist jetzt kein Riesenproblem.
Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo Vermieter quasi nur ganz einfache Möbelstücke reinstellen und dann mit Hinblick auf Möblierung dann versuchen zu umgehen. Also solche Extremfälle gibt es sicherlich auch. Man muss natürlich schauen, dass da ein Markt nicht geschaffen wird zur Umgehung. Das sehe ich in der Breite aber auch nicht, aber in Einzelfällen ist das sicherlich relevant.
Der Deutsche Mieterbund sieht das aber komplett anders. Der sagt, sie sehen häufig Vermieter, die die Miete so ungerechtfertigt pushen und dann dadurch ihre Mieter abzocken. Deswegen fordern die auch, es sollte ein Gesetz geben, das Vermieter dazu zwingt, von vornherein genau aufzuschlüsseln, welches Geld für was verlangt wird.
Möblierte Wohnungen zur Miete gibt es in Deutschland immer mehr. Das hat natürlich Vorteile, aber eben auch, wie so oft, Nachteile. Welche, das hat euch Jana Niehoff aus unserem Nova-Team erklärt. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das war schon ein ziemlicher Kracher heute, weil es, glaube ich, auch einer der deutschen Vorzeigetrainer im Fußball ist. Einer, den viele wirklich einfach sympathisch finden und der mit seinem Club FC Liverpool auch noch super erfolgreich war und ist. Aber jetzt sagt Jürgen Klopp eben, Leute, ich höre auf, ich verlasse Liverpool zum Ende der Saison.
It is that I'm running out of energy. I know that I cannot do the job again and again and again and again.
Ja, man merkt also, ne, da ist bei ihm dann offenbar so ein bisschen die Luft raus. Also er hat auch schon betont, ne, noch reicht das, aber ich muss eben mal ein bisschen gucken. Und wenn man sich die Videos auf Instagram anguckt vom FC Liverpool, das sind mehrere, wo er so ein Statement dann halt veröffentlicht. Da sind wirklich wahnsinnig viele Fans, die schreiben, baut ihm ein Denkmal, am besten sogar zwei, sofort. Und einen habe ich gesehen, der vergleicht das mit einer Beziehung, die zu Ende geht und er ist wirklich heartbroken. Unser Sportreporter Holger Dahl sagt, damit, dass der sagt, also ich gehe jetzt mal, haben einfach viele auch überhaupt nicht gerechnet.
Naja, also es kommt schon total überraschend. Klopp hat zwar immer wieder mal durchklingen lassen, dass dieser Tag schon auch mal kommen wird, aber naja. Der Satz heute ist schon besonders.
I will leave the club at the end of the season.
Dabei ist er ja gerade in einer super Situation. Tabellenführer in der Premier League, nach wie vor super hoch angesehen, seit 2015 an der Anfield Road tätig, eine lebende Legende aufgrund seiner Art, Meister geworden, Champions League geholt. Jetzt sagt er, dass er nicht mehr genug Energie für eine Fortsetzung hat. Das hat er wohl schon länger für sich entschieden, teilt es aber heute der Öffentlichkeit mit.
Ja, und jetzt denken wir mal ein paar Schritte oder Monate voraus. Wie wird Kloppo denn dann in Liverpool verabschiedet am Ende der aktuellen Saison, wenn es dann wirklich soweit ist?
Ja, also ich glaube, da wird man ihm Denkmal bauen und das meine ich nicht mal nur im sprichwörtlichen Sinne, sondern so wirklich in echt. Und jetzt werden sich alle natürlich noch mehr auf den nationalen Titel in England fokussieren. Auch der in der Europa League ist noch möglich. Ich halte das übrigens jetzt für total schlau, das jetzt im Moment und für den Sommer bekannt zu geben. Denn ganz Liverpool wird sich jetzt hinter Jürgen Klopp versammeln und frei nach dem Vereinssong You'll Never Walk Alone. Die wollen noch Großes bewegen bis zum Sommer.
Ja, und Kloppo, glaube ich, wird einfach für diesen Verein wirklich ein Heiliger sein und bleiben. Jetzt fragen sich natürlich viele, wie geht's denn dann weiter für ihn? Und direkt nachdem das raus war, ging es ja auch los. Und hatte Spekulationen, ach komm, der geht jetzt zu den Bayern oder wird er dann vielleicht doch bald Bundestrainer?
Ich glaube, die Anfragen können sich alle sparen, denn es gibt einen Teil seines Statements über die Vereinskanäle des FC Liverpool und der klingt nicht nach einer Anschlussstelle irgendwo auf dieser Welt.
I came here as a, and I said it on the first day, as a normal guy. I am still a normal guy, I just don't live a normal life for too long now. And I don't want to wait until I'm too old for having a normal life.
Ja, also er spielt an auf ihn als the normal one, anders als Mourinho, der ja einst als the special one auf der Insel war. Und jetzt will er also ein normales Leben führen. Für mich ist das mindestens mal die Ankündigung eines Sabbatjahres. Der Mann wird im Sommer 57, Geld verdienen muss er nicht mehr. Also mal sehen, wo es Klopp noch so hintreibt.
Jürgen Klopp hört auf als Trainer in Liverpool. Das hat er in der Videobotschaft heute mitgeteilt, die sein Verein veröffentlicht hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit einem Blick in den Himmel, vielleicht erinnert ihr euch ja, vergangenes Wochenende, ne? Da ist ungefähr so 50 Kilometer entfernt von Berlin ein Asteroid verglüht. Ziemlich spektakulär. Und seitdem suchen dort viele Leute nach Resten von diesem Ding aus dem All. Und so wie es ausschaut, haben Menschen in Brandenburg tatsächlich was gefunden. Das Museum für Naturkunde Berlin, das schätzt es so ein. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Überreste vom Asteroiden sind, aus der Gruppe der Aubriten. Und das sei wirklich sehr selten. Einer, der mitgesucht hat, ist Andreas Möller vom Arbeitskreis Meteore e.V. Und mit ihm habe ich über dieses seltene Ereignis gesprochen. Andreas, wie war das jetzt? Also du hast mitgesucht, aber leider nichts gefunden, oder hast du mitgesucht und auch was gefunden?
Ja, hallo, erstmal schönen guten Tag. Ja, ich habe mitgesucht, aber wie es halt so ist, ne, die Arbeit ruft, das heißt, ich kann in der Woche leider nicht auf dem Feld sein, wäre sehr gerne. Ich habe letztes Wochenende ganz kurz gesucht und mal die Gegend angeguckt, aber ich bin dieses Wochenende wieder drüben und werde dann intensiv suchen.
Okay, kannst du uns denn vielleicht auch schon mal sagen, was hat man denn da jetzt überhaupt gefunden? Also wie kann man das beschreiben, was ist das?
Erstmal vorweg, es wurde von mehreren Teams und mehreren Leuten bereits Meteoriten gefunden. Ja, es wurde alles aktuell noch über Social Media geteilt. Und der erste Fund, der wurde von einem polnischen Meteoritensucherteam bestehend aus 4 Männern geteilt. Und auf den ersten Bildern sieht das extrem vielversprechend aus. Es ist, was jetzt nicht so typisch nach Meteorit aussieht. Ich würde euch gerne nochmal erzählen, was noch so in der Zwischenzeit passiert ist, weil das mit den Polen, das ist jetzt so über die Presse schon bekannt, aber es gibt noch ein weiteres Team aus Ungarn, die tatsächlich 10 Stunden mit dem Auto angereist sind und schon nach 58 Minuten ein Bruchstück von ungefähr 114 Gramm gefunden haben. Ne? Krass, das ja. ist Rekordzeit. Mhm. Auch ein deutscher Meteoritensucher, der hat was gefunden, mit dem werde ich mich morgen auch treffen und das Ding mal begutachten. Und auch besonders erfreulich, das Team des DLRs und Naturkundemuseum, auch die haben 2 Bruchstücke gefunden. Ne? Und das ist natürlich super, weil es geht direkt an die Wissenschaft.
Ich habe jetzt noch gelesen, auch beim Museum für Naturkunde Berlin, die haben da nochmal so eine Einschätzung gegeben. Die haben gesprochen, das sei ein Gestein, sage ich jetzt einfach mal, aus der Gruppe der Aubriten, so heißt es, glaube ich. Mhm. Und das sei sehr selten. Würde das denn so ungefähr passen oder kannst du es auch noch nicht so richtig sagen?
Das würde passen, ja. Es ist natürlich aktuell eine visuelle Einschätzung, ne? Anhand der Fotos, die man jetzt auf Social Media sich angucken kann. Ich glaube auch, das DLR-Team Naturkundemuseum, die haben ja was in der Hand, ne? Das kann man aktuell aber nur visuell erstmal begutachten, anhand von Erfahrungen. Ne? Es gibt ja natürlich schon Funde, ganz viel in Nordwestafrika zum Beispiel. Ne? Das kann man vergleichen und daraus Rückschlüsse ziehen. Um wirklich Gewissheit zu haben, muss das Ding natürlich wissenschaftlich untersucht werden. Ne? Und das sind jetzt so die nächsten Schritte. Zum Beispiel morgen werde ich mich mit dem Adi treffen, den Adi Bischof. Und da werden wir quasi den einen Fund von dem deutschen Meteoritensucher übergeben. Und dann müssen wir mal gucken. Der Sucher ist noch nicht damit einverstanden, aber das Ding muss zerschnitten werden. Ne? Ui, nur okay. Dann kann man Gewissheit haben. Und dann wird ein sogenannter Dünnschliff angefertigt. Und dann wird der Meteorit klassifiziert. Und erst dann hat man Gewissheit, was das ist und woher das kommt.
Und der Adi Bischof, das ist ein Kumpel von dir oder muss man den insgesamt kennen?
Also den Adi Bischof, den kennt man zum Beispiel von vorherigen Meteoritenfällen. Er ist quasi der Experte in Sachen Meteoriten hier. Und es wäre natürlich sinnvoll, dass er das Ding jetzt auch in die Hand bekommt, damit wir Gewissheit bekommen.
Das heißt aber, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Andi, dann können und dürfen die Finder diese Fundstücke jetzt nicht einfach so behalten oder doch? Oder muss man eigentlich sagen, naja, die muss man jetzt eigentlich wirklich den Fachleuten übergeben, weil der Laie, der Durchschnittliche, sage ich jetzt mal, kann eigentlich gar nicht wirklich was damit anfangen oder das gut einschätzen?
Also es ist tatsächlich so, dass der Finder die Meteoriten behalten darf und damit machen kann, was er möchte. Mhm. Es ist jetzt auch, gibt kein Gesetz oder kein Zwang, das irgendwie der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich schon ein Kampf, ne? Also natürlich wäre das super, super wichtig, dass wir Bruchstücke der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Deswegen ist auch das DLR und deswegen ist auch das Naturkundemuseum unterwegs gewesen, weil die halt diese extrem wichtige Informationen für Sonnensystem und weiß ich was alles beinhalten. Was man im Hinterkopf behalten muss, diese Meteoriten und gerade wenn sie extrem selten sind, haben einen sehr hohen Sammlerwert und es gibt einen sehr großen Markt dafür. Gerade wenn man jetzt solche Fälle hat, die medial sehr viel Aufmerksamkeit erregen, diese Fälle bringen halt sehr viel Geld ein und ich vermute mal, dass sehr viele Sammler die verkaufen werden und damit Geld machen werden.
Andi, ganz zum Schluss noch bitte kurze Antwort. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr möchtest du von diesem Asteroiden auch noch ein Stückchen finden? 1 ist mir egal, 10 überdurchschnittlich.
12 ist natürlich was extrem Besonderes und gerade weil ich halt in Berlin wohne, ist das halt für mich so ein bisschen Heimspiel.
Es sind, so wie es aussieht, sehr, sehr wahrscheinlich wirklich Teile des Asteroiden gefunden worden, die vergangenes Wochenende so ungefähr 50 Kilometer vor Berlin runtergekommen sind. Und wir haben darüber gesprochen mit Andreas Möller vom Arbeitskreis Meteore e.V.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.